Einen gesegneten guten Morgen. Ja, es ist Sommer und es sind Sommerferien, aber wir sind zuversichtlich, weil wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und deshalb dürfen wir uns freuen. Gott möchte uns heute beschenken. Und heute geht es mit der Philipperpredigtreihe weiter, wie Stefan schon gesagt hat. Und ich möchte vor Beginn der Predigt mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort heute noch so aktuell ist. Wir danken dir, Herr, dass du durch dein Wort immer wieder, ja sogar ständig zu uns sprichst, Herr. Hilf du uns, dass wir unsere geistlichen Ohren öffnen, Herr, unsere Herzensohren. Wir bitten dich so, dass du sprichst, Herr, dass wir es erkennen, dass wir es erfassen, dass wir, Herr, es festhalten und, Herr, dass das in unserem Leben groß wird. Herr, dass das nicht irgendwie ein Wort ist, was wir mal gehört haben oder ein Wort, was uns nur kurzzeitig beschäftigt, sondern Herr, dass dein Wort ja unser Leben verändert. Herr, darum bitten wir. Herr, wir danken dir für diesen Schatz. Herr, dass du dich uns in der Bibel offenbart hast, das ist ein Riesengeschenk. Lass uns das immer mehr und noch immer tiefer erkennen. Ich möchte bitten, dass du mich führst mit deinem guten Heiligen Geist und mir deine Worte in den Mund legst. In Jesu Namen. Amen. Mein heutiger Predigttext ist in Philipper 1, die Verse 12 bis 20. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Brüdern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit dem Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus predigen, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für euch oder für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, mein Heil stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Freimütigkeit auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird. Was mit mir geschieht, ob nun am Leben bleiben oder sterben. Soweit die Bibelpassage. Es ist ein erstaunlicher Text, der nicht lang zurück aus einem etwas anderen Blickwinkel auch schon Bestandteil einer Predigt war. Der Titel meiner heutigen Predigt lautet: Der Apostel gefangen und bedrängt. Das Evangelium wird gar mehr verkündigt. Paulus berichtet seinen Freunden in Philippi voller Freude etwas wirklich Überraschendes. Das Evangelium breitet sich noch rasanter aus. Und das nicht obwohl, sondern weil er im Knast in Rom festgesetzt wurde. Ja, Obwohl seine Haft verschärft wurde und sein Hausarrest in Gefängnis umgewandelt wurde, trotz alledem. Also der Bote ist in Haft, aber die Botschaft, das Evangelium, ist nicht schachmatt gesetzt. Durch Paulus' Inhaftierung ist die Verbreitung des Evangeliums keineswegs ins Stocken geraten. Der Apostel erkennt sogar, dass es der Ausbreitung der rettenden Botschaft gut getan hat. Wow, wie das? Die Haft und die öffentlichen Gerichtsverhandlungen ermöglichen es Paulus, noch vor ganz anderen und bisher unerreichten Gesellschaftsgruppen das Evangelium zu bezeugen. Leute, das ist die richtige Perspektive. Ja, man könnte jetzt im Kraffi-Viereck, wie man bei der Bundeswehr sagt, also hinter schwedischen Gardinen sagen, ach, bin gefangen, alles Mist, alles blöd, schlechter Fraß und ich friste hier mein Beisein. Aber Paulus sieht anders. Er sieht, was außerhalb der Gefängniszelle vor sich geht. Und er sieht, dass das Evangelium läuft, ja, dass es rennt. Und das erfreut ihn. Ja, und er sieht es auch in seinem Umfeld, denn Gefängnisinsassen erfahren von der rettenden Botschaft. Soldaten und auch die römische Obrigkeit erfährt von Jesus Christus, dem Messias. Ja, und so erreicht Paulus nun Menschen mit der frohen Botschaft, an die er sonst gar nicht herangekommen wäre. Tatsächlich wissen sie mittlerweile, dass der Apostel nicht wegen eines Verbrechens angeklagt ist, sondern weil er Jesus Christus und sein Heilswerk verkündigt. Das hat sich bereits bei allen herumgesprochen. Und weil das so ist, weil sich das so groß rumgesprochen hat, kommt Paulus auch keine Klage über die Lippen. Obwohl er hinsichtlich seiner persönlichen Situation im Knast doch auf eine Weise Grund dazu hätte. Und es gibt noch eine zweite gute Auswirkung. Seine Glaubensgeschwister wird klar, dass wegen Paulus strengem Gewahrsam sie nun eine noch größere Verantwortung haben, das Evangelium weiterzusagen. Sie können sich nicht mehr hinter ihm verstecken. Paulus macht nicht mehr alles. Er kann nicht mehr auf den Marktplatz gehen. Andere sind jetzt gefordert, sind herausgerufen. Ja, weil sonst würden viele Menschen, ich sag mal außerhalb des Prätoriums, das Evangelium nicht mehr hören. Wie sollten diese Menschen sonst von dem Rettungsplan und dem Rettungswirken Jesu erfahren? Und das vor Augen sind sie noch motivierter und missionarischer unterwegs als sonst. Das ist auf einmal so eine kühne Zuversicht. Ja? Im Text heißt es, dass sie ohne Furcht von Jesus erzählen. Sie bezeugen, ja, dass er zur Rettung aller Menschen auf die Welt gekommen ist, dass er am Kreuz von Golgatha für ihre Schuld und Sünde gestorben ist. Ja, und dass das nicht irgendwie nach einem Drehbuch irgendwie abgespult wurde, ja, weil Gott mal so einen verrückten Plan hatte. Nein, das ist passiert, weil Gott uns so über alle Maßen liebt, weil so eine Liebe so unbeschreiblich groß ist. Ja, und nun geben sie ohne Furcht, sondern mit großem und tiefem Vertrauen in Jesus das weiter. Und das, obgleich Paulus vermeintlich irgendwie aus der Partie genommen wurde. Ja? Er ist im Knast. Und das erinnert mich in Teilen oder doch recht stark auch an die jüngste Missionsgeschichte in China. Als Mao Zedong 1949 die kommunistische Volksrepublik China ausgerufen hat, ja, wurden ziemlich direkt im Anschluss alle Missionare gezwungen, das Land zu verlassen. Sie wurden ausgewiesen, auch unter Zwang. Und in diesem riesigen Land sind nur 1,4 Millionen Christen übrig geblieben. Und viele haben gedacht, ja, das war jetzt der Genickschlag für die China-Mission. Aber es ist ganz anders gekommen. Die Missionare sind nicht mehr da und trotzdem bricht nicht alles zusammen. Ganz im Gegenteil. Auf einmal nehmen die Chinesen die Verkündigung des Evangeliums selbst in die Hand. Und obwohl die Christen in China brutal verfolgt werden, auch ganz besonders während der Kulturrevolution, die wurden öffentlich vorgeführt, bespuckt, die wurden gedemütigt, geschlagen, sind weggekommen, nie wieder zurückgekommen zum Teil. Obgleich das so ist und war, am Ende der Kulturrevolution im Jahre 1976 die Zahl der Christen ja von 1,4 Millionen auf 6 Millionen angewachsen. Also hat sich vervierfacht in gut 25 Jahren. Doch damit nicht genug. Heute ist China auch ein echt krasser Überwachungsstaat und das Christentum wird unterdrückt und Christen werden verfolgt und können eigentlich das Evangelium, so wie es in der Bibel steht, nicht gefälscht, nicht verändert oder dem Regime angepasst, nur im Untergrund predigen. Und das tun sie. Unter großen Gefahren, auch unter Lebensgefahr. Und mittlerweile schätzt man, dass trotz dieser massiven Verfolgung es mehr als 100 Millionen Christen in China gibt. Also da hat sich das schon wieder so viel vervielfacht, trotz schwierigster Umstände. Einmal wurde Paulus abgeschottet, das andere Mal waren es die China-Missionare, die aus dem Land verwiesen worden sind. Beides Mal sind mit Gottes Hilfe Schützlinge und noch recht unerfahrene Mitarbeiter in den Dienst nachgerückt. Das bremste die Ausbreitung des Evangeliums nicht aus. Sondern das Wort Gottes ist stark, ist wirkmächtig. Es hat sogar, weil es noch mehr übernommen haben, diesen Dienst, es hat sogar noch die Ausbreitung des Evangeliums beschleunigt. Der Vers 15 und 17, ja, die beiden überraschen. Diesen nach gibt es zwei Gruppen. Bei den einen sind Neid, Rivalität, Unaufrichtigkeit und Eigennutz im Spiel. Da Paulus auch in bereits bestehenden Gemeinden, wie zum Beispiel die in Rom kommt, kann es gut sein, dass die Leute, die bereits in leitender Stellung waren, sich nicht mehr so im Blickpunkt sehen. Als so eine Autorität wie Paulus dann auf einmal in der Versammlung ist und ein offenes Ohr bei der lernbegierigen Gemeinde vorfindet. Sie sind wohl neidisch über Paulus Vollmacht, Autorität, Begabung und missionarischen Erfolg. Kennen wir das nicht auch ab und an, dass wir hier und da Dinge aus falscher Haltung herausmachen? Vielleicht versuchen wir besser zu singen, Gitarre zu spielen, zu beten, zu predigen oder zu moderieren als andere. Und ja, man kommt dazu, sich zu vergleichen, weil man nicht dumm dastehen möchte, weil man irgendwie gut aussehen möchte, auch in seinem Dienst. Ich glaube, das muss nicht unbedingt in der Gemeinde sein, das kann auch in der Schule sein, im Sport, dass man sich vergleicht und eigentlich sich wünscht, dass man gut rauskommt, vielleicht sogar unter den Umständen, dass dem anderen was misslingt. Oder dass man einfach besser ist, einfach Stärke auftritt. Vielleicht hat mancher dieser Prediger gehofft, noch eine größere Reichweite mit seinen Predigten zu haben als der Apostel Paulus. Oder mehr Menschen als er zu taufen. Womöglich freuen sich auch ein paar darüber, dass Paulus jetzt in Ketten liegt und sie vermeintlich etwas Boden auf ihn gut machen können. Ihr seht, all dieses Vergleichen und Konkurrieren ist fleischlich und geistlich unaufrichtig. Das ist nicht so, wie es unser Herr Jesus sich wünscht. Und das ganz gleich, in welchem Ausmaß und in welcher Form es vorkommt. Auch wir sollten es lassen. Und auch die Gedanken, die uns dazu reizen, die uns da irgendwie hindrücken, das doch zu tun, diese Gedanken sollten wir stellen. Die sollten wir uns nicht genehmigen. Die sollten wir in Jesu Namen gefangen nehmen und sagen, nein, wir tun alle nach unseren Begabungen unseren Dienst. Wir vergleichen uns nicht, wir konkurrieren nicht. Dass wir das nicht machen, dafür brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist sonst ein allzu menschlicher Reflex. Aber es ist eben der Heilige Geist, der uns Jesus immer ähnlicher macht. Dass wir den Auftrag unserer Schwester, unseres Bruders erkennen und auf ihn eingehen und in Nächstenliebe heraus darauf handeln, darauf reagieren. Paulus nimmt den Argwohn dieser aber nicht schwer, solange sie das Evangelium nur wahrheitsgetreu verkünden. Und das tun sie offensichtlich. Zur Freude des Apostels breitet sich die rettende Botschaft von Jesus Christus immer weiter aus. Wir müssen verstehen, es ist wichtig, dass wir unsere eigenen Motivationen und Beweggründe und Absichten regelmäßig hinterfragen und prüfen. Bei anderen ist es möglich, von den Beweggründen zur Verkündigung abzusehen, weil die frohe Botschaft von Jesus Christus, einschließlich Jungfrauengeburt, stellvertretendes Sühnopfer am Kreuz, die Auferstehung, geschichtliche Tatsachen und geschichtliche Tatsachen sind und auf vielen Augenzeugenberichten beruhen. Das wird heute auch oft in Frage gestellt. Aber nichts ist besser bezeugt als Jesu Auferstehung. Da müssen wir uns mal mit Historikern unterhalten, was die Quellenlage anbelangt. So viele tausend Quellen und Manuskripte zeugen davon. Und solange diese Heilsbotschaft, das Evangelium, inhaltlich stimmt, das heißt biblisch ist, sollten wir uns über jegliche Verkündigung von anderen freuen. Denn letztlich geht es darum, dass Jesus überall bekannt gemacht wird. Das bezeugte Wort Gottes ist mächtig und wirksam, trotz der Schwächen des Wortüberbringers. Das ist auch immer mein Gebet, bevor ich hier auf die Kanzel komme. Weil ich weiß, ich habe maximal 5 Brote und 2 Fische und das reicht nicht. Und oftmals habe ich noch weniger und das reicht auf gar keinen Fall. Es ist nur der Heilige Geist, der aus wenig viel machen kann. Gott kann auch falsch motivierte Glieder seiner Gemeinde, selbst mit diesen kann er sein Ziel, die Förderung und die Ausbreitung des Evangeliums gebrauchen. Auch die kann er, auch wenn sie eine falsche Herzenshaltung haben, auch die kann er gebrauchen. So mächtig ist unser Gott, so mächtig ist sein Wort. Und ich sage das nicht einfach so dahin, ich möchte euch da ein Beispiel geben. Ein Beispiel, das ihr kennt. aber vielleicht noch nie unter diesem Aspekt euch angeschaut haben. Gott befiehlt Jona, Ninive Gericht zu predigen. Ich habe da auch Bilder dabei. Und Jona nimmt diesen Auftrag zuerst nicht an. Und er flieht. Er will nichts mit den befeindeten Niniviten, also das waren die Assyrer, auch ein sehr grausames Kriegsvolk, mit denen will er nichts zu tun haben. Und er nimmt ein Schiff und legt ab die weitest entfernte Stelle, die er kennt, nach Tarsis. Und aber Gott holt ihn ein. Und das mit einem Walfisch, ja. Sehr spektakulär. Er wird verschlungen. 3 Tage, 3 Nächte ist er im Bauch des Fisches und hat nochmal Zeit zu reflektieren. Gott gibt ihm eine zweite Chance. Und er nimmt sie an. Ich glaube, er hat jetzt verstanden. Vor Gott weglaufen ist zwecklos. Klappt nie. Überall gibt es in den Weltmeeren Wale. Und wenn es nicht Wale gibt, dann gibt es auf dem Land Esel und weiß ich nicht, durch was Gott alles reden und wirken kann. Es gibt unendlich Möglichkeiten für ihn. Also er lenkt ein, er nimmt diese zweite Chance wahr und er geht nach Assyrien. Er geht in die Hauptstadt, er geht nach Ninive und predigt dieser großen Stadt, dass in 40 Tagen Ninive zerstört wird. Und was passiert? Es ist auf einmal kein verstocktes Volk mehr. Gott wird mächtig, sein Wort wird gewaltig. Auf einmal glauben die Leute an Jahwe. Und alle, groß und klein, sie fasten, sie essen und trinken nichts mehr. Sie hüllen sich in Sacktücher. Und sowas gibt es sonst in der Bibel nirgendwo anders. Sogar die Nutztiere werden in Sacktücher gehüllt und essen und trinken nichts mehr. Das ganze Volk tut das. Und jetzt setze ich ein in Jona 3, Vers 10 bis Jona 4, Vers 2. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Wir sehen überdeutlich, Jona hat den Auftrag beim zweiten Mal angenommen. Aber er hat das mit einer falschen Motivation, mit einer falschen Herzenshaltung gemacht. Er hat gehofft, dass Gott tatsächlich diese riesige Stadt Ninive zerstört. Dass er alles Leben darin ausrottet. Und er verkündigt einfach sein Wort, Gottes Wort. Und dieses mächtige, ja wirkmächtige Wort Gottes bewirkt riesige Veränderungen in den Herzen aller Nineviten. Und mehr als 120.000 Menschen werden gerettet. So groß war die Stadt, die Hauptstadt zu der Zeit. Also etwa 2,5-fach. Die Bevölkerung von Gummersbach, so um das mal in Relation zu setzen. Gott tut ein riesiges Wunder, obwohl die Herzenshaltung des Propheten eine ganz falsche ist. Aber er verkündigt sein Wort. Ja, trotzdem ist der einzige angemessene Beweggrund, wenn wir Dinge tun, die uns Gott aufträgt, das in der sich komplett hingebenden Agape-Liebe zu tun. So hat das Jesus auch getan. Er hat sich in größtmöglicher Liebe, in unbeschreiblich großer Liebe am Kreuz von Golgatha für uns, für dich und für mich hingegeben. Deshalb ist es echt wichtig, dass wir uns regelmäßig diese zwei folgenden Fragen stellen. Sind uns die Menschen wichtig und wertvoll? Lieben wir sie so, dass wir sie nicht ohne die frohe Botschaft lassen können und ihnen deshalb von Jesus erzählen? Brennt das uns so unter den Nägeln, dass wir sagen, wir müssen ihnen von Jesus Christus erzählen? Sie sind uns zu teuer, zu kostbar. Oder können wir das ignorieren und auf die Seite schieben? Ja, oder gehören wir zur schweigenden Mehrheit der Kirchen und Gemeinden unserer Tage, die zum Teil schon ganz öffentlich, zum Beispiel in der Landeskirche, gesagt haben, wir brauchen nicht mehr Juden und Moslems missionieren. Die Bibel gibt uns einen Missionsauftrag in Matthäus 28 und nimmt keinen aus. Denn Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Paulus hat es in Philipper 1 nicht mit einer Verfälschung oder Entleerung vom Evangelium zu tun. Er schreibt nicht, wenn nur überhaupt etwas von Jesus gesagt wird. Das ist die Hauptsache. Oder hier ein bisschen Jesus und da, aber ob das so ganz mit der Bibel übereinstimmt und passt, ist nicht so wichtig. Das hat Paulus nirgendwo angedeutet. Das wäre ihm absolut fremd. Das würde er nie machen. Darüber hätte er sich nie freuen können. Und das hätte er nicht toleriert. Wir wissen tatsächlich aus der Heiligen Schrift, aus den paulinischen Briefen, dass er da immer wieder eingeschritten ist. Nein, er hat nicht versucht, sich da über sowas hinwegzutrösten. Ja, so ein billiger Trost. Ja, ein bisschen Jesus ist ja da auch noch vorgekommen. Da war zwar auch Buddha und weiß ich nicht oder irgendwelche andere Gottheiten, aber ein bisschen Jesus ist besser als gar nicht. Nein, das ganze Evangelium, wahrhaftig und unverfälscht. Das war, was es Paulus ankam. Und das ist heute in unserer Zeit auch eine ziemlich große Schwierigkeit. Nicht nur in den Landeskirchen, auch immer mehr, ja vermehrt auch in den Freikirchen. Da werden auch immer mehr, ich würde sagen, auch dem Zeitgeist gemäß zum Beispiel Allversöhnung gelehrt. Das heißt, alle Wege führen in den Himmel. Ob du jetzt ja, mit Jesus oder ohne unterwegs bist, ob du einer anderen Religion angehörst und da deinen Dienst in Anführungsstrichen träumst, ist ganz gleich, du kommst schon in den Himmel. Solche Irrlehren breiten sich aus. Oder, und das fand ich auch ganz schlimm in dem vorherigen Gemeindebund, in dem ich gedient habe, da bin ich auch immer energisch eingeschritten in meiner Gemeinde, dass man diskutiert, ob Jesus tatsächlich für unsere Schuld und Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ob er tatsächlich diesen stellvertretenden Sühnetod auf sich genommen hat, ob er tatsächlich für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Das widerspricht so unserem humanistischen Zeitgeist. Ja, so schlimm sind wir doch nicht, dass ein Mensch für uns stirbt. Jesus, Mensch und Gott zugleich zu 100%. So war das denn möglich? Das scheint mir doch ein bisschen groß. Oder wie kann das sein, dass Gott seinen eigenen Sohn dahin gibt? Ist doch unmenschlich, ist doch brutal. So, wenn wir anfangen zu meinen, mit unserer Logik in unserem Zeitgeist gegen Gottes Wort zu argumentieren, da sind wir sofort auf dem Holzweg. Wir sind auch auf dem Holzweg, wenn wir meinen, als Christen können wir ein selbstbestimmtes, selbstzentriertes Leben führen. Wir können nicht, wenn wir Jesus Christus begegnet sind, wenn er unser Herz angerührt hat, wenn sein Heiliger Geist uns sein Wort Gottes Wort aufschließt, sagt, da können wir nicht einfach so weitergehen wie zuvor. Also, ich sag's mal so, da können wir nicht alternative Eheformen weiterführen. Oder können wir nicht sagen, ja, meine Lebensplanung war anders. Ich wollte selbstbestimmt über meinen Bauch verfügen. Und ich weiß, das sind alles sehr schwierige Themen. Das bedarf für mich auch richtig viel Mut, das zu sagen. Aber wir sind dann nicht mehr auf dem Thron unseres Lebens, sondern Jesus Christus ist es. Und was sein Wort sagt, das ist richtig und das ist entscheidend. Und wenn nach einer Jesusbegegnung Reue, Buße und Umkehr fehlt, dann ist das nicht das Evangelium, das Jesus Christus gelehrt und der Apostel Paulus bezeugt hat. Paulus wäre eingeschritten, wenn Reue, Buße und Umkehr gefehlt hätte. Wenn man einfach den Weg weitergegangen ist, den man gesagt hat, Gott wird schon tolerieren, ja, solange wir uns einig sind, solange wir uns lieben oder solange wir uns da beide entscheiden, wie unser Leben aussieht und auch im Lebensrecht eingreifen, dann ist alles irgendwie in Ordnung. Paulus hätte das nicht zugelassen. Er wäre eingeschritten, er hätte es mit dem Wort Gottes konfrontiert. Aber es geht hier nicht um den Inhalt der Botschaft in unserer heutigen Bibelstelle, sondern lediglich um die Motive der Verkündigung dieser anderen Prediger, die es nicht gut mit Paulus gemeint haben, die ja aus Neid, Rivalität und dergleichen gehandelt haben. Aber das Gute ist, Paulus hat sich nicht davon treffen lassen. Stattdessen verweist er auf Jesus. Paulus geht es in seiner Verkündigung nicht um sich selbst, sondern um Christus, wie er auch in 2. Korinther 4, Vers 5 bekennt. Deshalb kann er von den Motiven der Prediger absehen und sich ganz und gar auf die Christusverkündigung konzentrieren. 2. Korinther 4, Vers 5. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Daher kann er sich über ihre Verkündigung freuen, selbst wenn es ihnen bei ihren Predigten darum geht, Anerkennung zu erhaschen. Er kann sich freuen, solange das Evangelium wahrheitsgemäß gelehrt wird und ja, sich groß verbreitet. Und auch Paulus weiß sich vom Herrn getragen. Er glaubt und hat keinen Zweifel daran, dass ihm von Gott geholfen wird. Schließlich ist er sich der eifrigen Fürbitte der Philipper und dem Beistand des Heiligen Geistes gewiss. Denn im Gerichtsprozess ist nach Matthäus 10, Vers 20 Paulus nicht der Redende, sondern der Geist Gottes selbst. Zudem ist Paulus sich sogar sicher, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Römer 8, 28. Und da möchte ich dich fragen, weißt du das auch für dich? Dass wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ihn liebst, dass dir alle Dinge zum Guten mitwirken werden. Hast du da die Gewissheit? Das Vertrauen? Diese Gewissheit brauchst du auch gerade in schwierigen Zeiten. Da können wir viel vom Apostel Paulus lernen. Denn seine Hoffnung ist voll und ganz auf Jesus gerichtet und zentriert. Er weiß, dass er nicht zu Schanden wird. Die Haft ändert nichts an seiner Zuversicht in Jesus Christus. Und er hat nichts mehr auf den Herzen, als dass Jesus durch ihn groß gemacht wird. Sei es durch sein Leben oder durch sein Sterben als Märtyrer. Denn auch durch Sterben kann Christus verherrlicht werden. Auch da kann Jesus Christus bezeugt haben, die Beziehung zu Jesus, ihn anzubeten, ihn allein ist mir wichtiger als mein Leben. Ich gebe es dahin. Jesus hat auch sein Leben für mich gegeben. Das ist ein Zeugnis. Das verherrlicht Gott auch. Das lässt sich leicht predigen, aber das ist herausfordernd zu leben. Und jetzt noch einmal ganz zum Schluss zu uns. Wir sind auch in verschiedensten Situationen. Manche sind leichter, manche sind schwieriger, manche scheinen ziemlich herausfordernd bis auswegslos. Aber ich möchte dir und mir zusprechen, dass das auch für uns gilt. Dass das auch für uns möglich ist. Ein einziges Ziel kann uns nicht genommen werden. Ob als Gesunder und als Kranker, als Gefangener und als Freier, als Lebender und als Sterbender. Und zwar, dass Jesus durch uns, durch dich und mich groß gemacht wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Das kann in jeglicher Situation, in schwierigsten Situationen geschehen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum lassen, wenn wir Jesus mit Herz und Hand nachfolgen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Gott möge uns dabei helfen. Amen.